Gregor, wusstest du das, worüber ich heute predigen werde? Ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Er hat so eine grundlegende Fundamente gelegt, das dachte ich so, da brauchst du gar nicht jetzt richtig etwas vorbereiten. Ich kriege jedes Mal, wie gesagt, Gänsehaut, wenn ich das sehe und das höre. Ich wusste auch nicht, worüber er predigen bzw. die Anbetung machen wird. Aber es ist der Geist. Eins steht fest, wir haben einen Herrn. Ich bin mir sicher, Gregor hat dafür gebetet. Was willst du, Herr, dass heute dran ist? Und das habe ich genauso gemacht. Und wir gingen zu einem Herrn und er hat gesagt, du sagst das und du sagst das, ist in Ordnung. Aber wir voneinander wussten nichts und das ist heute so wunderbar. Ja? Mit einer Geschichte möchte ich beginnen aus der Bibel und die Kinder, die jetzt im Schulalter sind, die passen ja sehr gut auf. Die Geschichte bestimmt kennt ihr die. Die steht in Apostelgeschichte Kapitel 16. Paulus, den kennt ihr alle, der wählt sich einen Diener, den Silas, und die gehen auf die zweite Missionsreise. Missionsreise, das heißt, die machen eine Runde damals bis nach Griechenland und überall in den ganzen Ländern, wie weit sie gehen konnten, die haben keine Autos, also zu Fuß. Und so machen sie sich auf die zweite Missionsreise, um einige Gemeinden zu trösten, um sie wieder zu stärken und einige neue Gemeinden zu gründen. Und jetzt haben sie auch einen bestimmten Plan ausgearbeitet, aber Gott macht einen Strich durch den Plan und sagt, nee, ihr geht jetzt nach Mazedonien, das so hinter Griechenland liegt, von Israel aus gesehen. Gut, sie gehen dahin, Gott hat befohlen, wunderbar, jetzt kommen sie nach die Stadt, in die Stadt Philippi und fangen an, den Leuten von Jesus zu erzählen. Was sonst? Das ist die beste Botschaft überhaupt. Die Leute sind froh, sind glücklich, zufrieden und nehmen das auch an und Menschen kommen zum Glauben. Das ist so eine Bewegung in der Stadt. Wunderbar. Aber einem gefällt es nicht. Nun, brauchen wir auch nicht raten, wem. Das ist der Teufel. Und was macht er? Der wiegelt wieder einige Menschen auf und setzt etwas dran, damit das aufgehört wird, damit sie aufhören. Er kriegt das hin. Tatsächlich finden sich immer Menschen, die wiegeln sich gegenseitig auf, haben einen Grund gefunden, ich möchte jetzt über den Grund nicht sprechen, und fangen sie an sogar zu schlagen. Mit Stöcken haben sie richtig verprügelt und werfen sie ins Gefängnis. Na toll. Und lassen sie auch noch nicht mal ohne Handschellen im Gefängnis. Der Wärter, Gefängniswärter, der Kerkermeister, wie der früher hieß, der denkt, wer weiß, wer das für Typen sind, nur mal sicher, er legt sie in Stock. Hände fest, Füße fest, genagelt. Naja, nicht mit Nägeln direkt, aber das waren so Gerüste solche, da wurden die festgeklemmt, da kannst du dich gar nicht bewegen, da sitzt du da. Schrecklich. Ja, stell dir vor, Paulus und Silas sitzen da und denken, Mensch, was soll das? Haben wir dann seine Stimme falsch verstanden? Er hat ja gesagt, geh nach Mazedonien. Jetzt sind wir doch dir, wir haben doch der Stimme gehört und nun sitzen wir im Gefängnis, was sollen wir? Wie können wir jetzt diese frohe Botschaft jetzt diesen Leuten bringen? Außer natürlich diesen Gefängnis, Leute, die dann auch im Gefängnis waren, ja, die Gefangenen. Ja gut, könnte man so denken, aber nichts, keine Silbe davon. Paulus und Silas wissen, obwohl sie es noch nicht verstehen, Gott hat mit uns einen Plan. Welchen? Keine Ahnung, aber jetzt wissen wir es noch nicht. Was tun wir? Sie danken ihnen jetzt schon dafür. Was machen sie? Sie fangen an zu singen, laut zu singen und Gott zu preisen und zu loben. Was für ein Text in diesen Liedern war, keine Ahnung, steht nicht drin. Aber eins steht fest, dass alle Gefangenen, die um ihn waren, die waren alle, oh, was ist das denn? Also sind die verrückt? Also denen geht es schlimmer wie uns, wir sind noch nicht im Stock. Wir können uns ja frei noch bewegen in der Zelle. Ne? Sonst würden sie ja nicht nachher weglaufen. Das sind sie ja auch nicht, aber der Gefängniswärter meinte ja, die sind weggelaufen. Das heißt wohl klar, die waren nicht im Stock, die waren frei. Wir können es bewegen, die liegen im Stock und die singen. Und was sie da singen? Wow! Das hat sie so bewegt, so berührt und das gab so eine Reaktion, dass Gott noch nicht mal einfach gleichgültig bei der ganzen Situation blieb. Er lässt ein Erdbeben kommen. Die ganze Fundamente fängt an zu wackeln. Das ganze Haus kommt in Bewegung. So dolle, dass die Schlösser rausspringen und die Türen gehen auf. Und natürlich der Gefängniswärter, für den war das ja natürlich alles vielleicht zu langweilig. War auch nachts, ist ja klar. Er war es ja auch gewohnt so. Alles ist sicher, alles ist abgeriegelt. Jetzt machen wir ein Nickerchen und er schläft ein. Hier wird er natürlich wach. Guck, die Türen sind offen. Na, da wusste der sofort Bescheid. Denn darauf, wenn die Gefangenen weggelaufen waren, war der Erste, den man drangenommen hat, der Gefängniswärter. Und die Strafe war immer klar, Kopf kürzer. Das wusste er, was ihm jetzt gebraten ist. Und was macht er? Er holt sein Schwert und will das, bevor das Ganze jetzt beginnt, sich selbst umbringen. Und dann ist Schluss mit dem Ganzen. Paulus, der weiß ja das Ganze auch. Was auf diesen Kerkermeister zukommt. Er sieht die ganze Situation. Er reagiert ganz schnell. Er sagt, stopp, tu es nicht. Tu es nicht. Wir sind alle hier. Niemand ist entflohen. Alles ist im grünen Bereich. Der ist so überwältigt von dieser ganzen Situation. Was? Jetzt gibt es ja die Möglichkeit, die könnten ja wegfliehen. Damals gab es ja noch nicht dieses GPS und hast nicht gesehen, dass man einen Gefangenen ganz schnell fangen könnte und so weiter. Mit Hubschrauber, wie es man heute alles macht und so weiter. Wenn der dein Flohen ist, den konntest du nicht mehr so schnell fangen. Aber die sitzen alle da. Der war so von überwältigt, genauso wie Petrus. Wir haben es jetzt gerade noch im Hauskreis gehabt. Petrus, als dieser große Fischfang war bei der Berufung von Petrus, ja, hat ja Jesus, wir kennen ja die Geschichte, gesagt, wirf mal die Netze aus. Ja, wir haben die ganze Nacht gefangen, wir haben nichts gefangen. Tu das. Auf dein Wort mache ich es. Okay. Ein riesen Fischfang. So was hat der Petrus noch nie erlebt. Und das hat ihn so überwältigt. Das hat ihn in Schrecken versetzt, steht geschrieben. Auch die ganze andere Jünger. Er fiel auf sein Angesicht vor, auf seine Knie vor Jesus und sagt, gehe von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Merken wir die Reaktion. Auch dieser Kerkermeister, der merkt das. Ich bin ein sündiger Mensch. Das, was hier vorgeht, geht nicht mehr mit rechten Dingen zu. Das ist Gott im Spiel. Und die einzige Frage und die richtige Frage, die er hier stellt, und darauf möchte ich heute eigentlich, das war jetzt ein kurzer Vorspiel, Entschuldigung, darüber soll es heute gehen. Über diese Frage, die dieser Kerkermeister stellt. Was soll ich tun, damit ich gerettet werde? Nun, wenn wir den Vers jetzt genau betrachten, dann merken wir, da sind drei Worte, die ganz besonders hervorstechen. Einmal, was muss ich tun? Das zweite, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und das dritte, was muss ich tun? Darauf wollen wir mal stehen bleiben. Wer ist dieser Ich? Das ist der verlorene Mensch. Sklave der Sünde. Des Selbst und des Satans. Ein blinder Mensch, dessen Geist von dem Gott dieser Welt verfinstert ist, dessen Auge vor der Schönheit und Herrlichkeit Gottes nichts erkennen. Das ist dieser Ich. Das sind wir alle. Ja, ein toter Mensch, könnte man sagen. Vom Leben, der fern vom Leben aus Gott ist. Das nächste, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Er fragt nicht, wie er umgeformt oder aufgebessert oder vielleicht aufgefrischt werden könnte, sondern wie kann ich gerettet werden? Wie kann ich, der ich geknechtet bin, befreit werden? Oder wie kann ich, der ich blind bin, sehend werden? Oder der ich tot bin, lebendig? Und was soll ich tun? Nun, was kann ein Blinder tun, damit er sehend wird? Das ist ja uns allen klar. Oder ein Sklave in Ketten, so wie die da im Stock waren, ja, da sitzt man, alles ist fest und so weiter, da sitzt er wie eine Mumie da. Was kann er dann tun, um sich selbst zu befreien? Geht ja gar nicht. Oder ein Toter, um lebendig zu werden, noch krasser. Der Mensch hat im Garten Eden völlig versagt. Wir wissen das und haben das schon so oft gehört. Und Gott musste das, was er versprochen hat, vollziehen. Deshalb kann auch nur Gott bestimmen, ob und wie ein Mensch wieder vor sein Angesicht, ja, vor seiner Herrlichkeit treten kann. Sünde ist wie eine tödliche Spritze mit einer blitzschnellen Wirkung. Ein unheilbares Virus, das sich so schnell verbreitet und nicht nur sich sehr schnell verbreitet, sondern auch vererbt wird. Nun, die Folgen liegen uns ja auf der Hand. Müssen nur unsere Augen öffnen und in die Welt hineinschauen. Wie viel Elend, wie viel Krankheit, wie viel Kriege, wie viel Unfrieden, wie viel Hass, wie viel Bosheit, wie viel Neid. Ach, wie können wir hier weitermachen auf dieser Welt? Es gibt und das nimmt immer wieder zu. Seit dem ersten Menschen hat sich eine Kluft zwischen Gott und dem Mensch gebildet. Und die wird immer größer, zunehmend größer. Nicht von Gott aus, sondern vom Menschen. Mit dem er immer mehr Sünde tut, wird diese Kluft immer größer. Und diese Kluft will der Mensch irgendwie überbrücken. Gott ist gerecht. Er sagt, die Seele, die sündigt, soll sterben. Das ist ja doch gerecht. Die Strafe muss bezahlt und das Urteil muss vollzogen werden. Deshalb, damit der Mensch gerettet wird, muss es eine Erlösung geben, die die Sünde und ihre Folgen einfach aufräumen könnte. Das muss eine Erlösung sein, die das Todesurteil über den Sünder vollstreckt. Und das muss eine Erlösung sein, die den Satan besiegt und seine Macht einfach beraubt. Gottes Urteil über den Satan, der die Sünde in die Welt brachte, muss ebenso vollstreckt werden wie Gottes Urteil über den Sünder. Die gute Botschaft ist, dass direkt nach dem Sündenfall hat Gott schon einen Erlöser versprochen. Diesen Jesus Christus, diesen Samen der Frau, der wird diesem Feind den Kopf zertreten. Und da, auf Golgatha, ist das geschehen. Das ist das Wesen einer Erlösung, die völlig retten kann. Leider erkennen die Menschen nicht, und das ist das größte Problem, dass seine menschliche Natur völlig verloren ist. Ja, die meisten denken, dass eine Besserung bedarf, schon sich im Entwicklungsprozess befindet. Und sogar muss man leider sagen, dass auch von den Kanzeln wird heute oft gepredigt, dass der natürliche Mensch nicht tot ist. Nein, er ist nur einfach krank. Der ist nicht böse, kann man sowas sagen. Der ist nur einfach schwach. Man will ihn durch ethische Kultur, durch soziale Reform, wie man das so schön nennt, und Bildung wieder aufhelfen und verachtet die wahre Erlösung durch den gekreuzigten Heiland Jesus Christus. Wie jemand sagte, tu du das Deine und Gott wird schon das Seine machen. Man bastelt sich einfach selber etwas zurecht und Gott soll dann unter dein Bastelprodukt seinen Siegel der Vergebung setzen. Nach dem Motto, Aber taten Adam und Eva damals im Garten Eden nicht genau dasselbe? Anstatt zu Gott zu kommen, nachdem, wo sie versagt haben, und in Demut vor ihm niederzufallen und sagen, Herr, wir haben versagt. Es tut uns furchtbar leid, wir wissen nicht, was wir jetzt machen sollen. Tu du etwas, wie auch immer, in welchen Worten man das auch verpackt, aber die Geste selbst, anstatt zu Gott zu gehen mit diesem Problem und um Vergebung zu bitten, macht sie sich selber Kleider. Warum Kleider? Naja, die haben auf einmal erkannt, dass sie nackt sind. Ja, waren sie denn davor angezogen? Natürlich waren sie angezogen. Wir denken vielleicht, das kann doch nicht sein. Doch, die waren angezogen. Und wisst ihr womit? Ja, mit der Herrlichkeit Gottes. Gott hat sie umgeben. Sie wurden nach Gottes Ebenbild geschaffen. Und die Herrlichkeit Gottes ummantelte sie. Jetzt auf einmal durch die Sünde war sie weg und jetzt haben sie ihren nackten, sündigen Zustand erkannt. Was machen wir? Ja, jetzt müssen wir irgendwas machen. Jetzt merken wir schon, der Mensch wird aktiv. Er versucht etwas zu unternehmen aus seiner eigenen Kraft. Ja, hier sind diese großen Blätter, die sind ja schön, die passen ja ganz gut. Ne? Man hat ja nur die Pflanzenwelt drumherum und dann machte man sich irgendeine Schürze, wie auch immer und so, und bedeckte sich so gut es geht. Die Frage ist das heute anders? Ist der Mensch anders geworden? Kein bisschen. 1. Mose, Kapitel 3, Vers 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Ja, Gott hat gesagt, an dem Tag, an dem du davon essen wirst, wirst du sterben. Denn der Lohn der Sünde, sagt die Bibel weiter, ist der Tod. Dass sie nicht sofort tot umgefallen sind, können sie diesen Tieren verdanken, die Gott schlachten musste. Wir würden sagen, hä, wieso? Ja, erste Tiere wurden geschlachtet, Blut wurde vergossen. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünde. Und wenn wir das Alte Testament durchlesen werden, werden wir immer wieder sehen, wie viele Tausende und Abertausende an Vieh wurde geschlachtet, damit diese Sünde irgendwie bedeckt wurde. Ja, Gott hat damals schon durch die ersten Tiere, diese unschuldigen Tiere aus dem Garten Eden, das muss man sich vorstellen, die mussten jetzt sterben. Als Sinnbild, als Schatten auf der Erlöser, der da kommen sollte. Schon da haben wir dieses Bild. Der Mensch kann sich nicht selber retten. Wir merken, nur das, was Gott macht, kann ihn retten. Und nicht die Kleider, die er selbst gemacht hat. Wir wollten uns heute über drei Hauptpunkte oder drei Methoden sprechen, mit denen der Mensch sich versucht zu retten oder Gott wohlgefällig zu werden. Das erste, Erlösung aufgrund des eigenen Charakters. Das ist heute auch schon durch Ilona gefallen, dieser Gedanke, unser Charakter. Ich arbeite an meinem Charakter. Wer kann von uns behaupten, dass er einen edlen Charakter hat? Kann jemand die Hand heben? Meine gehen schön runter. Danke, ihr seid ehrlich. Aber die meisten Menschen sehen das ganz anders. Ja schon, es gibt Schwächen, Mängel, aber doch nicht Sünde. Du kannst doch nicht sagen, dass ich einen ganz schlechten Charakter habe, dass ich von Natur aus so schlecht bin. Er arbeitet an diesen Schwächen dann eben, wie er das nennt, und an diesen Mängel. Man sollte ihm nur einfach genügend Zeit geben, eine Möglichkeit, eine geeignete Umgebung schaffen, so, damit man von diesem also langsam wegkommt. Der selbstgerechte Mensch denkt, dass in ihm sogar ein sehr guter Kern steckt, ja sogar etwas Göttliches. Er muss sich nur viel Mühe geben. Dann klappt das schon irgendwann mal. In dieser Entwicklungszeit misst sich dieser Mensch immer mit sich selbst. Er sagt, oh, das wird schon besser. Also ich habe vor ein paar Monaten habe ich noch 3 Schachtel Zigaretten geraucht. Heute sind das nur noch 2. Früher habe ich also geflucht. Wahnsinn, das ist ja schon viel, viel besser geworden. Und damit tröstet er sich, er misst sich quasi mit sich selbst und versucht zu gucken, ja, wie ist es damals gewesen und wie ist das heute. Eine kleine Besserung kommt ja schon rein. Ja? Ja, früher habe ich die härteste Droge genommen und so weiter. Heute wird verschrieben Methadon, sage ich mal so. Ja? Das ist ja schon ein Fortschritt, das ist ja schon besser mit mir. Das Zweite, womit der Mensch sich dann so vergleicht, das heißt mit anderen Menschen. Kennt ihr diesen Satz? Na, wenn der in den Himmel kommt, da bin ich schon lange da. Also ich bin schon mal viel, viel besser wie der. Und ich muss sagen, ihr Lieben, zu unserer Schande oft, wenn solche Menschen, die versuchen, ihre Selbstgerechtigkeit hochzuhalten, sich vergleichen noch einem mit einem von uns, die wir Christen so ein schlechtes Beispiel in dieser Welt sind, und dass die dann auf uns zeigen müssen und sagen, also wenn der sich noch ein Christ nennt, wenn der in den Himmel kommt, dann komme ich auch. Jesus hat ein wunderbares Beispiel gegeben. Da ist der Pharisäer im Tempel. Das ist eine Welt. Er hält sich da fast immer auf. Der macht alles mit, was so im Tempel machen muss. Und jetzt betet dieser Pharisäer. Ich danke dir, Herr, dass ich nicht so bin wie alle anderen Menschen. Ja, er gratuliert sich selbst sogar und erinnert Gott an seine wunderbaren Eigenschaften und Tugenden. Ich faste ja zweimal in der Woche. Ja, denkst du daran? Ich gebe mein Zehntel. Also ich mache schon alles. Von allem gebe ich das Zehntel. Und fängt dann das Ganze auf zu reihen. Im selben Augenblick kommt ein Mensch hinein in den Tempel. Der ist ein Sünder, das ist die unterste Sohle, der wird verachtet von allen Menschen, ist ein Zöllner. Die waren die Sündigsten und die Schlimmsten. Da merken wir, wie man es immer wieder so vergleicht. Und dieser Pharisäer, der geht so weit in seinem Wahn, und ich danke dir, Herr, dass ich nicht so bin wie dir da. Und merkt es nicht, dass er in seinem Wahn so von hochmütig und eingebildet ist, dass aus allen Löchern nur noch dieser Hochmut und Stolz sprotzt. Und Gott widerliches ist, kotzt Gott an. Er sagt, was? Das steht ganz klar geschrieben, ja, dass Gott widersteht einem Hoffärtigen. Der kann den gar nicht ansehen. Und gibt dem Demütigen Gnade. Das ist ein selbstgerechter Mensch, der den anderen als Messlatte nimmt, der auf den anderen guckt und versucht, sich danach zu messen und danach zu halten und an ihn sich zu orientieren. Was ist das für ein Schwachsinn? Wo willst du hin? Du misst dich mit irgendeinem Menschen, der schlimmer ist wie du und verbindest das mit dem Himmel, dass Gott jetzt wird zufrieden sein, dass du was besser bist? Nur einen Maßstab oder eine Messlatte hat er und alle selbstgerechten Menschen vergessen. Sie haben ihr selbstgerechtes Leben nie neben dem Flecken und sündlosen Leben Jesu gestellt. Und darauf kommt es ja an. Das ist ja die einzige Messlatte, wonach man sich richten kann und soll. Denn nur wer so heilig ist und so rein wie Jesus Christus, der kann in seine Gegenwart treten. Ein gläubiger Mensch, ein Christ, kommt einmal auf seinen Freund oder einen gut Bekannten zu und sagt zu ihm, du musst den Heiland haben, du musst die Rettung von Jesus Christus bekommen. Und dieser, sein Bekannter, das war ein sehr edler Mensch, ethisch, moralisch sehr gut erzogen, intelligent, gebildet, sehr vornehm. Er ging immer mit Menschen sehr, sehr gut um, war immer freundlich. Er hat sein Bestes gegeben. Heute würde man, kennt ihr solche Menschen? Ich kenne solche Menschen. Also Hut ab, würde man sagen. Alle Achtung. Und was sagt dieser Mensch? Warum muss jemand für mich sterben? Ich will überhaupt nicht, dass jemand für mich sein Blut vergießt. Merken wir, wie weit so ein selbstgerechter Mensch kommen kann? Er merkt das gar nicht, dass er Gottes Gerechtigkeit mit seiner Selbstgerechtigkeit abschiebt. Er will mit Gottes Gerechtigkeit nichts zu tun haben. Er ignoriert das, was Gott mir vorschlägt. Und merkt es nicht, dass er im Grunde genommen ein tiefer Sünder ist, sonst hätte das Wort Gottes ja Unrecht. Dann lesen wir mal in Römer Kapitel 3, Vers 10 bis 12. Es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, merken wir, wenn sich das doppelt wiederholt, dann ist das schon mal sehr, sehr wichtig, der ohne Sünde ist. Alle haben sich von ihm abgewandt und sind dadurch für Gott unbrauchbar geworden. Da ist wirklich keiner, und jetzt, damit es auch noch der Letzte versteht, kein einzigen, der Gutes tut. Jesaja schreibt im 64. Kapitel Vers 5, in deinen Augen sind auch nicht ein, Entschuldigung, deinen Augen sind wir alle unrein geworden. Selbst unsere guten Werke sind bloß ein schmutziges Kleid. Wegen unserer Sünden sind wir wie verdorrtes Laub, das zu Boden fällt und vom Wind weggeblasen wird. Durch ihre eigene Gerechtigkeit lehnen sie sich gegen Gottes Gerechtigkeit auf und merken es nicht. Paulus bringt es auf den Punkt in Römer Kapitel 10, Vers 3 wieder. Sie haben nicht erkannt, worum es bei der Gerechtigkeit Gottes geht und versuchen durch ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott bestehen zu können. Damit lehnen sie sich gegen Gottes Gerechtigkeit auf, statt sich ihr zu unterstellen. Wie anders klingt doch die Worte eines Menschen, der es begriffen hat, auf welche Gerechtigkeit es eigentlich ankommt. 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 15. Glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Na, wenn wir jetzt nicht wüssten, von wem das kommt, könnten wir den ersten Gedanken so was zulassen, das muss ja aber ein ganz schlimmer Mann sein. Ja? Der hat Tausende von Menschen vielleicht umgebracht und was hat er alles so für sündhafte Dinge genommen. Das muss schon ein ganz, ganz schlimmer Sünder gewesen sein. Ihr Lieben, da muss ich euch enttäuschen, die das noch nicht wissen. Das sagt Paulus von sich selbst, von denen ich der Größte bin. Paulus, der nun mal wirklich in der Gerechtigkeit nach dem Gesetz, das sagt er selber und viele haben ihn drum beneidet, bin ich untadelig. Er hat es wirklich sehr weit gebracht, dass man nach Gottes Gerechtigkeit lebt oder beziehungsweise nach Gottes Gesetze lebt. Aber wisst ihr, als spätestens dann, als er in die Gegenwart Jesu kommt, als Jesus ihn auf dem Weg nach Damaskus erscheint und ihm nur die einzige Frage stellt, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Dann erkannte er, was er ist und wer ist dieser Jesus Christus. Er hat sich an diese Messlatte, an die richtige Messlatte auf einmal orientiert und erkannte, was für ein sündiger Mensch er ist. Eine andere Brücke von Menschen, die versuchen, über diese Kluft zu kommen, das ist die Erlösung durch Werke. Eins der größten Probleme der Menschheit, Gott näher zu kommen. Was soll ich tun, um in das Himmelreich zu kommen? Kommt uns diese Frage bekannt vor? Ja, das hat der Jüngling, dieser junge Mann, der zu Jesus gekommen ist, der auch ein sehr, sehr edler Mensch war. Der hat die Gesetze und die Gebote gehalten, als Jesus ihn gefragt hat. Ja, wunderbar. Jesus guckte ihn an und hatte ihn lieb gewonnen. Ja? Wenn die einen, die die Erlösung aufgrund ihres Charakters erstreben und schauen darauf, was sie sind, suchen die anderen die Erlösung in ihrem Dienst oder was sie tun. Sie fragen, was soll ich tun? Nun, die Antwort kommt von Gott mit einer Frage. Und zwar, in Jeremia fragt Gott, 13, Kapitel, Vers 23, sag mir, sagt Gott, kann ein dunkelhäutiger Mensch etwa seine Hautfarbe wechseln? Oder ein Leopard sein geflecktes Fell? Genauso wenig kannst du Gutes tun, der du ans Böse gewöhnt bist. Er fragt nicht, ob du irgendwie dich pudern oder schminken kannst oder sonst noch irgendwas. Nein, wechseln deine Haut, ändern. Nehmen wir mal an, spielen wir das mal kurz ein bisschen durch. Da ist ein Dunkelhäutiger, der kommt das erste Mal in einen Kreis der weißen Menschen, ja, oder Hellhäutigen und so. Und das gefällt ihm so sehr. Er sagt, wow, das ist so schön, ich möchte auch so werden. Ob es so schön ist und so weiter, weiß ich nicht. Aber gut, nehmen wir mal an. Ach, was kann ich da machen? Ach, ist doch klar, ich nehme da mal Seife, nehme Wasser und dann gehe ich ins Bad. Und dann wäscht er sich eine halbe Stunde, ist er da richtig damit beschäftigt, geht raus, guckt in den Spiegel, was sieht er? Derselbe dunkelhäutige Mensch. Ah, ich habe ganz bestimmt nicht die richtige Seife gehabt und ich muss vielleicht auch noch irgendeine Lauge nehmen, vielleicht noch Bürste oder sonst noch was. Und da heißes Wasser und so, das wird wirken und so. Nimmt man alle möglichen Mittel und geht und tut alles, den halben Tag beschäftigt sind damit und kommt eines dann irgendwann mal wieder raus und guckt in den Spiegel, was sieht er? Naja, höchstens vielleicht verkratzt von dem vielen Reiben, aber die Haut ist genauso dunkel geblieben. Das geht einfach nicht. Und Jeremia bringt das so wunderbar auf den Ziel, auf den Punkt. Jeremia 2, Vers 22. Du kannst dich waschen, so viel du willst. Mit Seife, sogar mit Natronlauge. Ich staune immer wieder, wie genau das Wort auf den Punkt kommt. Ja? Den Schmutz, sagt er, deiner Schuld wirst du nicht los. Das sage ich, wer? Der Herr. Nun, das beste Beispiel, denke ich mal, sehen wir auch wieder in der Bibel. Und zwar auf den ersten Seiten der Bibel, das sind die zwei Brüder Kain und Abel. Abel wusste, er erkannte es, dass er ein Sünder war. Woher? Naja, die Eltern haben ihm das gesagt. Seine Eltern waren ja eben nun mal Adam und Eva, ja, die sich damals Schürzen gemacht haben und haben aus dieser Art und Weise versucht, ihre Selbstgerechtigkeit in den Vordergrund zu schieben. Es hat nicht funktioniert und das haben sie ihren Kindern mitgegeben. Abel hat das verstanden, dass nur durch Blutvergießen, dass nur ein Tier geschlachtet werden kann und somit kann ich vor Gott treten, vor seiner Heiligkeit und er nimmt ein Lamm und er schlachtet und bringt Opfer und Gott gefällt es. Ja, Abel versucht nicht mit seinen eigenen Gerechtigkeit vor Gott zu treten. Aber Kain dagegen, der zeigt kein Bewusstsein von Sünde, nur seine völlige Selbstzufriedenheit. Ich habe ja letztendlich sehr viel gearbeitet. Ich habe das Unkraut gejätet, ich habe das gegossen, ich habe mir so viel Arbeit gehabt und jetzt sind so tolle Früchte entstanden und so weiter. Ja, und das Beste nehme ich jetzt. Gott sollte ja eigentlich damit zufrieden sein, ja? Und was macht er in Wirklichkeit? Er opfert sein Bestes. Das Werk seiner Hände, die Frucht seiner Arbeit. Er bedarf keinerlei Hilfe und er erwartet, dass Gott seine Gabe annimmt. Das Opfer eines Sünders, der eine Sünde nicht bereut und lebt darin, wird niemals vor Gott annehmbar. Nein, Kain kam nicht zu Gott durch Glauben, sondern durch seine Werke. Das ist die älteste Lehre im Heidentum und damit hat der Teufel auch den größten Erfolg, Menschen in die Irre zu führen. Er kann es nicht leugnen, dass es einen Gott gibt. Das geht nicht. Aber er setzt alles dran, den Menschen auf falsche Fährte zu bringen. Natürlich, wenn wir gerettet sind, tun wir gute Werke. Das ist doch ganz klar. Wenn wir Jakobusbrief lesen, zeige, sagt er, aus deinem Glauben deine Werke. Und wenn wir gerettet sind, dann können wir nicht anders als gute Werke tun für den Herrn aus Liebe zu ihm, aber nicht um erlöst zu werden. Und die Lüge des Teufels ist genau das Gegenteil. Er sagt, durch Gutes tun kannst du gerettet werden. Ihr Lieben, das sind zwei Paar Schuhe. Und wenn du das bis heute noch nicht wusstest, dann lass es dir sagen, das geht nicht. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Man kann sich nicht durch gute Werke retten. Die Juden damals, als Jesus hier auf der Welt war, kamen und sagten, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Was haben sie zur Antwort bekommen von Jesus? Das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Mit anderen Worten, dass ihr an mich glaubt, hat Jesus gesagt. Aber sie weigerten sich mit Händen und Füßen dieses gute Werk zu tun. Gott wollte gar nicht, dass der Mensch für ihn was tun sollte. Die sollten es nur annehmen, was er für sie getan hat. Ihr Lieben, der Grund oder der Grundstein der Erlösung ist nicht die Gabe des Menschen an Gott, sondern die Gabe Gottes an die Menschen. Merken wir den Unterschied? Nochmal, der Grundstein der Erlösung ist nicht die Gabe des Menschen an Gott, sondern die Gabe Gottes an den Menschen. Das dürfen wir niemals vertauschen. Römer Kapitel 4, Vers 4 bis 5 bringt es auf den Punkt. Es ist doch so, sagt Paulus hier, wenn ich eine Arbeit leiste, habe ich Anspruch auf Lohn. Er ist kein Geschenk, sondern ich habe ihn mir verdient. Aber, jetzt kommt's, bei Gott ist das anders. Bei ihm werde ich nichts erreichen, wenn ich mich auf meine Taten berufe. Nur wenn ich Gott vertraue, der den Gottlosen von seiner Schuld freispricht, kann ich vor ihm bestehen. Ich nehme die Übersetzungen aus Hoffnung für alle oder aus der Neuer Genfer Übersetzung, damit es auch uns ein bisschen klarer wird. Diejenigen, die vielleicht das erste Mal hören. Oh, die Pharisäer damals. Die spendeten, die fasteten, die beteten, die schmückten die Gräber der Propheten. Was haben sie alles getan, diese unzählige gute Werke? Und Jesus sagt zu ihnen, ihr Heuchler. Und Paulus betete für sie, damit sie gerettet werden. Im Klartext, sie haben alles getan und haben sich selbst was in die Tasche gelogen. Retten konnten sie sich dadurch nicht. Und der letzte Punkt, Erlösung durch Religion. Nun, wir alle wissen, dass das Leben des Menschen in Eden damals so perfekt war. Doch seit dem Sündenfall bildete sich in der Seele des Menschen eine Leere, so ein Vakuum. Und er sucht ständig nach Erfüllung. Gott von seiner Seite, nach dem Sündenfall, setzte einfach alles dran, um den Menschen zurückzugewinnen, um diese Leere zu füllen. Schon vom ersten Tag an, als Adam und Eva aus dem Paradiese hinausgeworfen wurden, hat Gott gesagt, ich werde einen Retter senden. Er höchstpersönlich hat es gesagt. Und nachher hat er immer wieder Menschen erweckt. Da war der Sem und dann kam der Henoch, dann kam der Noah, da kam der Abraham und dann kamen immer mehr Propheten, durch die Gott geredet hat und hat versucht, die Menschen an sich zu ziehen. Er hat einfach alles versucht zu tun, um den Menschen zu gewinnen. Der Feind aber setzt alles dran, um den Menschen von der Wahrheit abzulenken. Und das ist der Kampf, der besteht bis heute. Und versuchen, so fern wie möglich von Gott zu halten. Aber der Feind hat zwei große Probleme, womit er ständig zu kämpfen hat. Das eine Problem ist der religiöse Instinkt des Menschen. Die Ewigkeit, lesen wir in Prediger Kapitel 3, ist ja in den Menschen ins Herz gelegt. Das hat Gott getan, das kann keiner nehmen. Gott hat den Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Egal wie gottlos der Mensch auch ist oder sich gibt für gottlos, egal welcher Atheist das ist, der vielleicht behauptet, es gibt keinen Gott. Das macht er nur oft nach außen. Wenn er dann alleine im Bett liegt, nachts und nicht einschlafen kann, dann macht er sich viele Gedanken. Habe ich denn recht oder nicht? Spätestens dann, wenn er seine Lieben zum Grab trägt und diese Leiche in den Grab abgesenkt wird, macht er sich Gedanken, ist das alles? Ist der Mensch nun mal wirklich geboren, um zu leiden und letztendlich wieder zu sterben und dann ist Schluss? Jeder Mensch stellt sich dieser Frage. Das ist das eine Problem. Weil das im Menschen drin ist und da hat der Feind ein Problem, das zu bekämpfen. Das zweite ist der Heilige Geist, dessen Aufgabe ist es, von Sünde zu überführen, die Liebe Gottes in Christus zu offenbaren und den Menschen durch Glauben und Liebe zu Gott zu ziehen. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, das wissen wir. Und das ist für ihn das Allerschlimmste. Somit versucht er, dieses Etwas im Menschen, das nicht gestillt werden kann und einen Gegenstand der Anbetung haben muss, für sich zu gewinnen. Und womit? Ja, durch Religion. Durch Religion versucht er dem Menschen das einzuflößen, dass er dadurch gerettet werden kann. Nun, wenn wir heute über Religionen jetzt unterhalten wollen, dann würde das ein sehr, sehr langes Thema. Es gibt so viele Religionen auf dieser Welt, das ist auch überhaupt nicht mein Ziel, heute darüber zu sprechen. Alles Mögliche denken sich die Menschen aus. Hinter allen steht nur einer und das ist der Teufel, der Satan. Aber das so eine Vielfalt bietet der Teufel hier an. Für alle Schichten und Rassen der Menschen, für Arme und für Reiche, für Gebildete und für Analphabeten. Für alles gibt es etwas. Über eins möchte ich aber heute ganz kurz, oder auf eine möchte ich eingehen. Das ist ein Religionssystem für Rationalisten. Die Juden damals haben ja das Gesetz von Gott bekommen. Und Gott hat ihnen ganz klar gesagt, wie sie die Stiftshütte bauen sollen, wie die den Altar bauen sollen, wie sie sich kleiden sollten, welche Opfer sie schlachten sollten, wie sie mit diesen Opfern umgehen sollten, mit den ganzen Waschungen und Kleider. Und ach, das gab so viele Dinge und Rituale, was sie da einhalten sollten. Also die waren ganz nah an Gott ran, denn Gott hat ja ihnen das direkt gesagt. Das Problem lag nur daran, dass man setzte den Rationalismus über die Gerechtigkeit. Das heißt, den Schatten hat man über das Licht gestellt. Denn alles, was sie damals im Tempel oder in der Stiftshütte getan waren, war eigentlich ein Bild auf den kommenden Jesus Christus. Es war ein Schatten von dem eigentlichen Licht. Und das hat man vertauscht, indem man diesen Schatten beibehalten hat und das Licht verschoben. Indem man das Bild anbetet und den eigentlichen Jesus Christus abgeschoben hat. Das ist ja das große Problem. Aber die Grenze liegt da ganz nah ran. Und das benutzt der Teufel. Jesus wurde gekreuzigt. Er ist gekommen. Dieses Licht in diese Welt. Und da war der Satan, und da, wo der Satan dachte, den Sieg zu feiern, wurde Golgatha und Jesu Auferstehung zu seinem Richtplatz. Jesus hat alles vollbracht, ist gen Himmel gezogen und sitzt zu Rechten Gottes. Nun, der Teufel kann ihm jetzt nichts mehr antun. Ja, was soll er denn machen? Und jetzt setzt er seine ganze Kräfte an seine Nachfolger. Und zwar, sein Erzfeind ist das Wort vom Kreuz, das Evangelium, das verkündigt wird, das geschriebene und verbreitete Wort Gottes. Das ist das Allerschlimmste für ihn. Und da setzt er immer wieder schon über Jahrhunderte dran, um das zu vernichten. Was hat er in der Geschichte, der Kirchengeschichte schon angesetzt, um das Wort einfach wegzulöschen? Um die Bibel wegzuschaffen, durch alle möglichen Methoden. Ob das nun durch die Kommunisten war. Man hat versucht, die Bibel zu verbrennen, alles zu vernichten. Es ist ihm nicht gelungen. Oder durch den Mittelalter damals, wo man hat versucht, nur eine Übersetzung zu haben, die kein Mensch verstanden hat. Und man hat das einfach von den Menschen ferngehalten, damit sie ja nicht selber in der Bibel lesen. Alles schön christlich verpackt. Durch Religion alles verpackt und nicht gemerkt, dass der Teufel dahinter steckt, damit das ja nicht an den Menschen rankommt. Nun, leider hat es ihm nicht geklappt. Wenn wir heute in die Welt hineinschauen, in die christliche Welt, was werden heute für Bibeln verteilt und übersetzt und noch und nöcher, und er gibt das einfach überall, es hat nicht gelungen. Nun, was sollte er jetzt machen? Da versuchte er, sein eigenes Evangelium zu machen, ganz einfach. Von innen das Wort Gottes zu verdrehen, das zu schwächen, in Frage zu stellen. Das versuchte er ja auch schon bei Jesus, wo er kam mit der Bibel in der Hand und sagt, da steht doch geschrieben. Und das ist die Marsche, womit der Feind heute ganz gewaltig versucht, die Menschen in Schach zu halten, die Menschen von der Wahrheit, von der wahren Errettung fernzuhalten. Und dazu gebraucht er auch viele, viele Menschen, die sich Christen nennen, die sich Prediger nennen, die sich Apostel nennen, die an die Kanzel gehen und predigen. Und was sagt das Wort? Schon damals hat Jesus das zu Paulus gesagt, in 2. Korinther Kapitel 11, Vers 13 bis 15 lesen wir, denn sie sind falsche Aposteln, Betrüger, die lediglich behaupten, sie seien Apostel von Christus. Aber das ist nicht weiter verwunderlich. Gibt sich nicht sogar der Satan als Engel des Lichts aus? Kein Wunder, wenn auch seine Helfer im Namen der Gerechtigkeit auftreten. Merken wir, im Namen der Gerechtigkeit. Doch ist keine wirkliche Gerechtigkeit. Doch sie werden ihr verdientes Ende finden. Nein, er schneidet nichts aus dem Wort Gottes heraus. Denn damit würde er sich ja nur selbst schaden. Stellen wir uns vor, wir würden jetzt eine Bibel bekommen und da würden da einige Kapitel oder einige Bücher sogar fehlen. Da würden wir sofort, würde er auffallen und sagen, nee, das kann es nicht sein. Das tut er nicht, obwohl es das heutzutage auch schon gibt. Er versucht den Menschen einen Glauben zu vermitteln, der mit dem Verstand übereinstimmt. Und das ist eine Masche, die ganz gefährlich ist. Er tut nur etwas hinzu oder ändert es ein bisschen. Na, zum Beispiel, nehmen wir mal die Schöpfung in 6 Tagen. Ich weiß nicht, ob es euch solche Menschen oder solche Christen begegnet sind. Ich habe schon oft darüber diskutieren müssen, auch mit Christen, die sagen, na ja, natürlich glauben wir, dass die Welt in 6 Tagen geschaffen ist. Aber es steht auch geschrieben, dass bei Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Also können wir hier ganz klar das Wort auch so auslegen, dass diese 6 Tage waren 6000 Jahre. Denn sie erkennen wohl, wie kompliziert die Welt geschaffen ist. Und deshalb denken sie, es ist doch unmöglich, an einem Tag das Ganze zu machen oder in 6 Tagen. Stellen wir uns mal vor, an einem Tag alle Tiere zu schaffen in dieser wahnsinnigen Vielfalt. So kompliziert, wie sie sind. Und wenn wir uns den Mensch eigentlich anschauen, da, nein, das muss schon ein bisschen länger Zeit in Anspruch genommen haben. Also, dann ist das schon ganz realistisch, merken wir, realistisch, dass Gott das in 6000 Jahren geschaffen hat. Und man merkt es nicht, was man da eigentlich tut. Man holt Gott in seiner Allmacht auf die gleiche Ebene, die wir Menschen sind. Man verschmälert seine Allmacht. Man stellt Gott in ganz anderes Licht. Er muss ja so sein wie wir auch Menschen. Nun, weil wir es nicht verstehen, muss er dann jetzt auch so heruntergeholt werden. Merken wir, wie gefährlich diese Masche ist? Oder die Entwicklung des Menschen. Wie viele Christen heute denken an eine Evolution oder glauben an eine Evolution? Indem sie sagen, naja, das muss auch bestimmt Millionen von Jahren gedauert haben, bis der Mensch so weit kam, wie er heute ist, so intelligent und so klug und so weise. Und merken es gar nicht, dass er in ein paar hundert Jahre schon so verblödet ist und so versündigt ist, die Entwicklung nach hinten geht aber ganz schön schnell. Auch das ist wieder Gottes Allmacht herabzuholen. Nein, der Satan kann Jesus Christus nicht ganz abtun. Denn auch die Dümmsten müssen es einsehen, dass eine Religion, die sich auf die Bibel gründet und Christentum nennt, für Christus irgendeinen Platz haben muss. Es ist für ihn zwar ärgerlich, aber er ist gezwungen, in seinem Evangelium, wenn man es so nennen darf überhaupt, das ein verdrehtes Evangelium ist, dies zu verkündigen. Welchen Christus verkündigt er dann heute? Den der Heiligen Schrift? Doch niemals, das ist uns doch allen klar. Oh ja, Jesus ist ein Wohltäter. Ja, Jesus ist ein großes Vorbild. Ein ethisch-moralisch, ein sehr, sehr vorbildhafter Mensch. Er ist ein Prophet sogar. Ja, er ist der edelste Führer und der beste Lehrer gewesen überhaupt aller Zeiten. Alles ist gut. Merken wir, alles, was so menschlich und so rationalistisch ist, alles, was wir so in unser Kopf einpacken könnten, so ist Jesus, ja. Das alles und viel mehr findet man in diesem Religionssystem des Rationalisten statt. Versuchst du, mein Freund, und das ist jetzt meine Frage an dich persönlich, auch alles in deinem Verstand zu verstehen, zu erklären? Hast du dich an irgendeinem Punkt vielleicht heute zu sehen bekommen? Ich hoffe, dass du zum Nachdenken kommst und dir mal diese Fragen beantwortest. Glaubst du wirklich, dass du dich auf dieser natürlichen Art und Weise retten kannst, indem du deinen Charakter vielleicht irgendwie veränderst? Oder mit guten Werken. Klingt ja was besser. Oder durch dein rationalistisches Denken. Das wahre Christentum gründet sich einzig und allein auf 2 übernatürlichen Tatsachen. Die erste ist die übernatürliche Erschaffung der Menschen, die leider durch den Satan zerstört wurde. Und die zweite ist die übernatürliche Wiedergeburt des Menschen durch Gnade und dass aufgrund der übernatürlichen Geburt des Lebens und Sterben, der Auferstehung, Himmelfahrt und Erlösung seines Sohnes Jesus Christus. Und das ist übernatürlich. Das kann man nicht verstehen noch begreifen. Das muss man einfach annehmen, glauben. Wie war die Frage am Anfang? Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Die Antwort ist sehr einfach. Und zwar, glaube an den Herrn Jesus Christus. So wirst du gerettet werden. Und wenn du das bis heute noch nicht hast, das wünsche ich dir, dass du von diesem ganzen rationalistischen Denken wegkommst, dass du im kindlichen Glauben, und das können sehr gut die Kinder, deshalb sagt Jesus, wenn ihr nicht werdet, so wie die Kinder, werdet nicht in das Reich Gottes kommen. Die überlegen nicht viel, die verstehen nur Bahnhof, aber sie wissen ganz klar, Jesus, vergib mir meine Sünden, ich war jetzt böse. Also gehe ich zu Jesus, sage, Herr Jesus, tut mir leid, vergib mir. Und das ist das, was Jesus haben will, dass wir von diesem ganzen Denken wegkommen. Was der Teufel so kompliziert macht, in Wirklichkeit ist das alles viel, viel einfacher. Gott segne dich, der du heute beim Livestream dabei bist und zuhörst. Vielleicht hörst du das erste Mal, aber das ist ganz einfach. Tu das, probier es und du wirst merken, du wirst das ewige Leben bekommen. So wie der Kerkermeister. Er ist diesem Ruf gefolgt. Er hat es getan und in derselben Nacht wurde er gerettet. Gott segne uns. Wir wollen noch beten. Stehen wir auf dazu.